Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. 7-mal war sie für den Oscar nominiert und 1-mal hat sie ihn gewonnen. Die britische Schauspielerin Kate Winslet. Nominiert war sie unter anderem in einem der kommerziell erfolgreichsten Filme überhaupt für ihre Rolle als Rose im Filmdrama Titanic aus dem Jahr 1997. Gewonnen hat sie ihn schließlich als Hauptdarstellerin in der Literaturverfilmung von Bernhard Schlinks, Der Vorleser. Inzwischen ist Kate Winslet häufig bei Projekten in Doppelfunktion zu erleben, als Schauspielerin und auch als Produzentin, sowie im neuen Film Die Fotografin über die US-amerikanische Fotografin Lee Miller.
Ich habe Ihre Fotos gesehen. Sie sind sehr beeindruckend. Sie lehnen jeden, der Sie in Frage stellt, ab. Vor allem, wenn Sie wissen, dass Sie Unrecht haben. Und Sie haben Geheimnisse, die Sie niemals teilen werden.
Ich habe nie Unrecht.
Ein Ausschnitt aus dem Film Die Fotografin, der jetzt bei uns in den Kinos läuft. Ich habe Kate Winslet getroffen und das Gespräch, das können Sie gleich hören. Es gibt auch einen weiteren Oscar-Gewinner in dieser Sendung, den aktuellen Studenten-Oscar-Gewinner. Kruste heißt der Gewinnerfilm des deutschen Regisseurs Jens Georg. Außerdem geht es hier um die Frage Ausdauer, Vision, Größenwahn. Wir reden über das neue Projekt von Francis Ford Coppola, Megalopolis. Es geht jetzt um eine berühmte Schauspielerin, Kate Winslet. Die Zeiten ihres gigantischen Aufstiegs nach Titanic sind lange her. Die Britin ist jetzt 48 Jahre alt und sie spielt im neuen Kinofilm Die Fotografin eine ebenfalls berühmte Frau, nämlich die Fotografin Lee Miller. Lee Miller hat in den 1920er Jahren als Model gearbeitet, ist dann hinter die Kamera gewechselt und hat Mode-, Porträt- und Reisefotografie gemacht, bis der Zweite Weltkrieg begann. Sie wurde 1942 als eine von wenigen Amerikanerinnen von der US-Armee als Kriegsreporterin akkreditiert und ging als Fotografin an die Front.
Wir fuhren monatelang bis in die finsterste Hölle.
Sie müssen Lee Miller sein.
Einfach Lee reicht völlig.
Gut, einfach Lee. Wir schicken keine Frauen an die Front.
Das ist ein Problem, denn ich bin hier.
Lee Miller hat die Befreiung der Normandie fotografiert, war als eine der ersten in den befreiten Konzentrationslagern in Dachau und Buchenwald. Und in München entstand das wohl berühmteste Foto von ihr. Sie ließ sich nackt in Hitlers Badewanne in seiner Privatwohnung ablichten, just an dem Tag, an dem Hitler Selbstmord in Berlin beging. Der Film Die Fotografin konzentriert sich auf dieses Jahrzehnt, die 1940er Jahre. Ich habe Kate Winslet treffen können. Kate Winslet spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern sie hat den Film auch produziert. Und eingangs hat sie von den Herausforderungen erzählt, das Leben von Lee Miller in einen Film zu bannen.
The thing that struck me when I started thinking about playing her in a film and making a film about her was why.
Als ich begonnen habe, mich mit Lee Miller zu beschäftigen, habe ich mich gefragt, warum noch niemand vorher einen Film über sie gemacht hat. Und ich habe ziemlich schnell herausgefunden, warum. Es gibt zwei Gründe. Der erste ist, ihr Leben war extrem umfangreich. Sie hat etwa 10 verschiedene Leben in einem geführt. Das war etwas entmutigend und ist auch der Grund, warum die Entwicklung des Films so lange gedauert hat. Wir mussten erst herausfinden, welches das wichtigste und prägendste Jahrzehnt in ihrem Leben war. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es das Jahrzehnt während des Krieges sein muss.
But the other reason why her story had never really been told was that her son Anthony Penrose is phenomenally protective of her legacy and cares a great deal.
Der andere Grund, warum ihre Geschichte nie wirklich erzählt wurde, war, dass ihr Sohn Anthony Penrose ihr Vermächtnis außerordentlich gut hütet. Ihm ist sehr daran gelegen, dass die Geschichte in die richtigen Hände kommt und auch er selbst kreativ berücksichtigt wird. Das war ihm verständlicherweise sehr wichtig. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich ihn einbeziehen konnte. Er hat uns an Geschichten teilhaben lassen, von denen einige öffentlich zugänglich sind, aber auch solche, über die noch nie zuvor gesprochen wurde. und er hat uns Zugang zum Archiv verschafft, was wirklich sehr wichtig war.
Sie haben lange mit Anthony Penrose zusammengearbeitet und Lee Miller noch besser kennengelernt. Irgendwann soll Anthony Penrose gesagt haben, dass sie manche Dinge ähnlich getan hätten wie seine Mutter, dass es viele Parallelen gäbe. Würden Sie dem zustimmen?
Well, he kept telling me this and I just was so delighted to hear it because of course, you know, I have no idea or no way of really knowing how similar I was to the real Lee. All I had was everything he shared.
Er hat mir das immer wieder gesagt und ich habe mich sehr darüber gefreut, denn natürlich habe ich keine Ahnung, ob ich der echten Lee ähnlich war. Ich hatte nur den Zugang zum Archiv, ihre Kleidung, ihre Kameraausrüstung, Bilder von ihr aufgenommene Bilder, Briefe, Tagebücher. Und gleichzeitig braucht es immer einen Vertrauensvorschuss, wenn man jemanden spielt, der wirklich existiert hat. Es ist eine Verantwortung und man kann immer nur hoffen, dass man der Person so nahe wie möglich kommt. Insofern war es ermutigend, von Anthony Penrose zu hören, das ist genau das, was Lee getan hätte. Ich dachte, oh echt, wow.
So, I don't know, I mean, maybe there were some similarities between the two of us. I mean, I certainly feel that I am a champion of other women in the same way that Lee was a champion of other women. I also have a very powerful injustice streak in me.
Vielleicht gab es also einige Ähnlichkeiten zwischen uns beiden. Ich fühle mich auf jeden Fall als Vorkämpferin für andere Frauen, so wie Lee eine Vorkämpferin für andere Frauen war. Ich habe auch einen starken Hang in mir, Ungerechtigkeiten zu benennen, die Wahrheit zu enthüllen und niemals vor dem zurückzuschrecken, was im Leben wirklich wichtig ist. Lee war phänomenal in der Hinsicht und deshalb wollten wir diese Geschichte aus diesem Jahrzehnt erzählen. Denn das war ihre Art, jemanden zurechtzuweisen, der etwas so Falsches getan hat, ein Verbrechen gegen die Menschheit. Sie hatte den Mut, im Krieg und im Konzentrationslager nach der Befreiung zu fotografieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst diesen Mut hätte.
Als Frau und Fotografin hat sich Lee Miller in gewisser Weise den Beschränkungen ihrer Zeit und den Geschlechterkonventionen widersetzt. Sie war stark. Aber ich frage mich, ob da noch etwas anderes im Spiel war. Sie sagt im Film, als ich in den Krieg zog, fühlte ich mich lebendig. Ich musste dort sein, wo die Action ist. Haben Sie das Gefühl, dass es neben Ihrem Ansinnen, Ungerechtigkeiten aufzudecken, noch eine andere treibende Kraft bei ihr gab?
Oh yeah, I think there was a very subconscious drive in Lee to quieten the ghosts of her own past and her own childhood.
Oh ja, ich glaube, Lee hatte einen sehr unbewussten Drang, die Geister ihrer eigenen Vergangenheit und ihrer eigenen Kindheit zu besänftigen. Sie hatte keine Möglichkeit, sich auszudrücken oder mitzuteilen oder jemandem zu erzählen, was ihr widerfahren war. Sie hat nicht einmal ihrem Ehemann erzählt, dass sie als Kind vergewaltigt wurde. Und so musste sie mit dem Unrecht leben, das ihr angetan worden war. Ich glaube wirklich, dass das Teil ihrer DNA wurde. Und ich glaube, sie war auf der Suche nach Antworten, von denen sie nicht einmal wusste, dass sie sie suchte. Das hat sie die ganze Zeit über angetrieben. Sie hat versucht, die Wahrheit zu finden und dem Bösen einen Spiegel vorzuhalten, in einer Art, wie sie es selbst mit ihrer eigenen Geschichte nie hätte tun können.
So yes, I believe that was absolutely the thing that drove her.
Eines der bekanntesten Fotos von Lee Miller ist das, das ihr Kollege David Sherman von ihr in Hitlers Badewanne in München gemacht hat. An dem Tag, an dem Hitler in Berlin Suizid beging. Inwiefern ist das für Sie ein typisches Lee Miller-Foto?
Well, knowing Lee in the way that I now do, of course she would do that.
So wie ich Lee Miller aus dem Material kennengelernt habe, ist mir total klar, dass sie in Hitlers Badewanne steigen würde. Es ist so typisch für ihre wunderbare, schamlose, spontane Kunstfertigkeit. Ihr wurde Hitlers Wohnung gezeigt, sie sah die Badewanne an und dachte sich, oh mein Gott, ich könnte David dazu bringen, mich in dieser Wanne zu fotografieren. Ich muss das machen.
And now I have to tell you, That is quite. I am quite like that too. In my own life, I'm like, oh, now there's. Okay, so now I'm presented with that scenario. Oh well, God, well, I've got to do it then, haven't I? So, that is something that I really did relate to.
Und jetzt muss ich Ihnen sagen, mir geht es auch so. Wenn ich in meinem eigenen Leben mit Situationen konfrontiert werde, denke ich auch häufig, oh Gott, dann muss ich es wohl jetzt tun. Ich kann genau verstehen, warum und wie sie sich in diese Lage gebracht hat und warum es für sie unwiderstehlich war.
Pattern of thought.
Do you also understand? Verstehen Sie auch, warum Lee Miller als Fotomodell begonnen hat und dann hinter die Kamera gewechselt ist und damit ja auch die Kontrolle über die Bilder übernommen hat?
I can understand it completely. I think especially during that particular time period. You know, it's different now.
Ich kann das vollkommen verstehen. Ich denke vor allem in dieser speziellen Zeit. Heute ist das anders.
I know that I am no longer am I photographed through the male gaze. I will not allow myself to be objectified or infantilized. I just don't.
Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber wenn ich jetzt fotografiert werde, weiß ich, dass ich nicht mehr durch den männlichen Blick fotografiert werde. Ich lasse nicht zu, dass ich zum Objekt werde, dass ich wie ein Kind behandelt werde. Und es geht nicht darum, dass ich mich dagegen wehren muss. Es ist so, dass sich die Kultur verändert und dass ich älter werde und ich fühle mich völlig wohl damit, wenn ich sage, dass ich für dieses Foto lieber eine Jacke und eine Schlabberhose tragen möchte als dieses Kleid. Und die Leute sagen, oh, okay. Die Kultur verändert sich total und ich glaube, dass Frauen viel mutiger und selbstbewusster zu sich stehen.
However, for Lee, I can absolutely see how she would have gotten sick of being photographed through the male gaze.
Bei Lee kann ich jedoch absolut nachvollziehen, dass sie es satt hatte, durch den männlichen Blick fotografiert zu werden und nicht mitreden zu dürfen. Und deswegen verstehe ich, warum sie lieber fotografiert hat, als fotografiert zu werden. Denn so hatte sie die Kontrolle über jede einzelne Erzählung. Und sie hat immer auf eine sehr verschmitzte, nuancierte, einfühlsame Art und Weise fotografiert. Sie hat die Welt auf ihre Art und Weise betrachtet, bis sie in den Krieg gezogen ist und das fotografieren musste, was vor ihr lag. Und sie musste natürlich auch umgehen mit dem, was sie sah und erlebte.
To have witnessed those things, as we know that it was, like it was for so many people who saw those things.
Lee Miller wurde während des Krieges Zeugin von Gräueltaten und hat versucht, stark zu sein. Aber das hat seinen Tribut gefordert. Sie zeigen im Film, dass Lee Miller auch eine zunehmend selbstzerstörerische Ader entwickelt hat. Der Druck und die Erlebnisse haben ihr sehr zugesetzt. Wie sind Sie als Schauspielerin diese Entwicklung in der Darstellung von Lee Miller angegangen?
Well, I was very much a part of the development of the screenplay over a long period of time, so I knew every single stitch of it.
Ich war über einen langen Zeitraum hinweg sehr intensiv am Drehbuch beteiligt. Ich kannte jeden einzelnen Teil des Drehbuchs und ein großer Teil meiner Vorbereitung auf die Rolle geschah quasi automatisch über mehrere Jahre hinweg. Ich habe mitgeplant, wie wir das Trauma und ihren schrecklichen Abstieg in die posttraumatische Belastungsstörung innerhalb der Erzählung darstellen. Als Schauspielerin war es dann wichtig für mich, dass ich einen inneren Plan hatte. Es war nicht unbedingt etwas, das auf dem Papier stand, aber ich wusste, wie ich diese Seite von ihr zum Vorschein bringen konnte.
That was set out within me. It's not something that was written on paper necessarily, but I knew how to reveal that side of her. And also I was part of the musical scoring and the sound mix. So again,
und auch beim Entstehen der Musik, dem Schnitt und der Tonmischung war ich dabei. Es gibt ein Musikstück, das in einer Szene im Konzentrationslager Dachau gespielt wird, wenn sie in einen Raum mit vielen Frauen geht und ein kleines, verängstigtes Mädchen sieht. Ich war dabei, als der Solo-Violinist dieses Stück spielte. Und ich bin zum Komponisten gegangen, zu Alexandre Desplat, und habe ihn gefragt, ob ich mit dem Musiker sprechen kann. Ich bin zum Geiger gegangen und habe ihm erklärt, was in dieser Szene mit Lee passiert. Und er hat gefragt, ob er einen Laptop haben und direkt zum Bild spielen kann. Und während die Szene lief und er spielte, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Denn plötzlich bedeutete das, was aus ihm herauskam, etwas.
Und er spielte und er hatte Tränen. Just falling down his face. And so it was an amazing privilege.
Es war also ein unglaubliches Privileg, auf diese Weise als Produzentin an dem Film mitzuwirken. Denn ich konnte meine Erfahrungen wirklich weitergeben und darüber sprechen, was wir mit dem Film vorhatten. Als Schauspielerin ist das sonst nicht immer möglich. Man kann nicht einfach bei der Filmmusik mitwirken und dabei sein, wenn der Komponist ein 120-köpfiges Orchester dirigiert. Das war ein unglaublicher Moment.
Das sagt Kate Winslet über den neuen Film Die Fotografin, der jetzt im Kino läuft. Hollywood hat uns in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von einer Zukunft erzählt, in der Roboter die Welt bedrohen, zum Beispiel bei Terminator. Oder davon, wie Menschen in einer virtuellen Welt leben, wie bei den Matrix-Filmen. Damals hat das nur auf der Leinwand existiert. Jetzt scheint es immer realer zu werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können wir mittlerweile humanoide Wesen sprechen lassen und ganze Filmsequenzen mit ein paar sogenannten Prompts generieren, den beschreibenden Texteingaben. Aber was bedeutet das konkret für die Filmindustrie? Das hat sich auch der Regisseur Mario Sixtus gefragt und darüber den Dokumentarfilm KI-Maschinenträume im Film gedreht. Der läuft in der kommenden Woche bei Arte. Dennis Kastrup hat ihn sich schon vorher angeschaut und auch mit Mario Sixtus gesprochen.
Jeder Film über KI-Software oder gerade über visuelle, generative KI-Software ist eigentlich im Moment seiner Fertigstellung ein historisches Dokument. Und das wussten wir von Anfang an. Das heißt, wir sind da rangegangen und haben gesagt, wenn wir Filmausschnitte nutzen oder von Künstlern irgendwelche lustigen Kurzfilme nehmen, in dem Moment, bis das im Fernsehen läuft, ist es einfach alt. Das ist einfach so.
Anfang 2024 hat Sixtus mit den Dreharbeiten zum Dokumentarfilm begonnen. Im Mai war die finale Version fertig. Bei der jetzigen Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz ist das eine lange Zeit. Denn in den vergangenen Monaten haben KIs in einem atemberaubenden Tempo immer bessere Bildqualität geliefert. Die generierten Filmsequenzen wurden immer realer. Die Fragen, die der Film stellt, bleiben aber trotzdem aktuell.
Werden bald Maschinen die Filme drehen? Wird Software die Drehbücher schreiben? Werden wir demnächst überhaupt noch SchauspielerInnen auf den Leinwänden und auf den Bildschirmen sehen? Oder werden das virtuelle Wesen aus dem Computer sein?
Der Film beginnt mit der letzten Frage, also werden SchauspielerInnen bald durch KI-Wesen ersetzt? Sixtus lässt sich einscannen und erscheint später als virtuelle Person, als Avatar. In Hollywood ist diese Technologie mittlerweile gang und gäbe und besonders beliebt dafür, digitale Gesichter auf SchauspielerInnen zu montieren. So können verstorbene Stars lebendig oder wie Harrison Ford in Indiana Jones auch jünger gemacht werden.
Die Gesichter von Menschen auf andere Menschen zu montieren, war vor kurzem noch eine Zauberkraft aus Hollywood. Inzwischen ist sie in die freie Wildbahn entfleucht.
Das bedeutet auch, sogenannte Deepfakes fluten heute das Internet und soziale Medien. Viele davon sind durchaus amüsant. Sie können aber großen Schaden anrichten, wenn Politikern Sätze in den Mund gelegt werden, die sie nie gesagt haben. Diese zwei Seiten der Medaille werden nicht nur an dieser Stelle, sondern auch bei den anderen Themen beleuchtet. Softwareentwickler, Filmproduzenten und Philosophen kommen zu Wort und geben ihre Einschätzungen über die derzeitige Entwicklung ab. Ein wichtiges Thema ist das Schreiben von Drehbüchern.
Ich glaube nicht, dass KIs in absehbarer Zeit wirklich brauchbare Drehbücher schreiben, aber denen ein Drehbuch hinzuwerfen und zu sagen, guck mal, funktioniert das so, ist erstaunlich, was dann zurückkommt. Also es kann dann tatsächlich sein, dass die KI sagt, irgendwie deine Hauptfigur ist zu passiv. Und dann denkst du, oh, hups. Und daraufhin überprüfe ich das nochmal.
Dass künstliche Intelligenz autark arbeitet und die menschliche Arbeit vollkommen übernimmt, wird laut Sixtus nicht geschehen. Trotzdem gäbe es aber Jobs, die besonders hart von KI getroffen werden. Synchronsprecherin Katrin Fröhlich fürchtet um ihre Zukunft.
Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Und ich weiß es nicht. In meinem Alter, ich bin jetzt 55, wem mache ich was vor? Was soll ich da machen? Ich habe nichts anderes gelernt, außer das, worin ich seit über 40 Jahren arbeite.
Filme mit derselben Stimme einer Schauspielerin in anderen Sprachen sprechen zu lassen, ist für eine künstliche Intelligenz bereits kein Problem mehr. Die Angst ist also berechtigt. Trotz weniger Aufträge für SprecherInnen sieht Sixtus aber nicht den Untergang einer ganzen Branche.
Die sogenannte künstliche Intelligenz begreift die Welt nicht, die weiß nicht, was da wirklich passiert. Sie weiß auch nicht, was wirklich wütende Stimme ist oder was wirklich eine traurige ist oder eine nachdenkliche. Sie hat das gelernt, durch Anhören oder im visuellen Fall durch Abgucken, also einfach indem die Software Millionen Stunden Filme geguckt hat.
Dass künstliche Intelligenzen ständig lernen, führt auch zu immer neuen Möglichkeiten. Mit ein paar Prompts kann sich mittlerweile jede und jeder den Traum verwirklichen, einen eigenen Film zu produzieren, so wie Melody Bossin.
Ich komme aus Nizza in Frankreich und war Hausfrau und Mutter, als ich KI entdeckte. Jetzt bin ich zu 100% freiberufliche KI-Künstlerin.
Der Dokumentarfilm KI – Maschinenträume im Film hatte es nicht einfach. Er musste sich erstens der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz stellen und sich zweitens damit abfinden, dass nicht alle dringenden Themen ausgiebig besprochen werden konnten. Die komplexe Frage nach den rechtlichen Grundlagen wurde zum Beispiel nur kurz angerissen. Sie hätte wohl einen eigenen Film verdient. Trotzdem ist es Sixtus gelungen, in knapp einer Stunde die wichtigsten Fragen verständlich zu beleuchten. Dabei wird deutlich, KI wird nicht mehr verschwinden. Wir müssen damit leben. Jetzt liegt es an uns Menschen, sorgsam damit umzugehen.
Das Problem dabei ist wie so oft einfach nicht die Software oder die künstliche Intelligenz, sondern der Kapitalismus. Es ist halt so gebaut, dass wenn irgendwas auftaucht, was es dem Unternehmer ermöglicht, menschliche Arbeit zu sparen, also Leute zu entlassen, dann wird das eingesetzt und alle jubeln.
Das sagt der Regisseur Mario Sixtus im Beitrag von Dennis Kastrup. Der Dokumentarfilm KI – Maschinenträume im Film läuft am kommenden Mittwoch um 22 Uhr bei Arte und ist ab dann auch über die Mediathek abrufbar. Samia Yusuf Omar, das ist der Name einer somalischen Läuferin, über die auch schon Bücher geschrieben wurde. Denn ihre Geschichte ist emotional, tragisch, dramatisch. Samia wächst in einem ärmlichen Viertel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu auf. Sie liebt es zu rennen, merkt, dass sie gut ist und trainiert unablässig, auch wenn es die Machtergreifung der Islamisten fast unmöglich macht.
Die Zeiten haben sich geändert. Du musst den Hijab tragen, verstehst du? Und zwar immer.
Und wie soll ich mit dem Ding noch laufen? Ich muss unbedingt für diesen Wettkampf trainieren, den in Hargeisa.
Samia tritt 2008 als einzige Athletin ihres Landes im 200-Meter-Rennen bei Olympia an. 2012 versucht sie, nach Europa zu fliehen und sie ertrinkt im Mittelmeer auf einem Flüchtlingsboot. Diese reale Geschichte erzählt jetzt der Film Samia in verschiedenen Zeitebenen. Als junge Erwachsene auf der Flucht und als Kind aus ärmlichen Verhältnissen, das leidenschaftlich gerne läuft. Regisseurin des Spielfilms ist Yasemin Samderelli. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Giuseppe Catuzella und ihrer Schwester Nesrin. Die beiden Schwestern haben zusammen schon Almanya Willkommen in Deutschland gedreht. Ein Film über die Reibungen zwischen türkisch-deutschen Kulturen. Nun also die Geschichte um Samia. Wie Samia zum Laufen gekommen ist, davon hat Yasemin Samderelli am Anfang unseres Gespräches erzählt.
Also erstmal das ganz Kindliche. Kinder gehen ja nicht, die laufen ja überall hin. Und ich glaube, die hat ganz früh, und so hat es dann eben auch die Dera, die Schwester von Samia, dem Buchautor, dem Giuseppe Catuzella erzählt, dass sie früh merkte, also erstmal großen Spaß am Laufen hatte und früh merkte, dass sie gut ist beim Laufen, dass sie ganz oft die Jungs abhängt, dass sie immer mit die Erste ist, die Schnellste ist. Und so wie das mit uns Menschen ist, wenn wir etwas gerne machen, etwas erfolgreich machen, dann pusht uns das. Und das hat, glaube ich, auch Samia ganz, ganz früh gepusht, weil sie dann merkte, da bin ich gut drin. Das macht mir Spaß und da möchte ich weitermachen.
Ich frage auch deswegen, weil in Ostafrika, Äthiopien und Kenia ja sehr als LäuferInnen-Nationen bekannt sind. Wie sehr ist Leichtathletik in Somalia vielleicht doch auch Nationalsport? Also wie viel Aufmerksamkeit bekommt die Leichtathletik?
Ich glaube, in der ganzen Region, muss man ganz ehrlich sagen, hat es einen großen Stellenwert, weil das natürlich auch ein Weg ist für diese Menschen, etwas, was sie ja auch alle können, also zum Beispiel der eigene Körper als Ressource, als Talent, als etwas, was man machen kann. Das sehen wir ja auch überall auf der Welt, ne? Also tolle Athleten, tolle Sportler, tolle Läufer. Also daher hat es einen großen Stellenwert. Aber das heißt eben nicht, dass überall es leicht ist für die Menschen. Und manchmal ist es eben auch für Männer leichter als für Frauen, weil das da sozusagen dann auch nicht akzeptiert ist oder nicht gewollt ist, dass Frauen laufen und sich selbst verwirklichen. Also den Stellenwert hat es, aber die Frage ist immer, wo, in welchem Land, in welcher Region und haben da Frauen und Mädchen die gleichen Möglichkeiten?
Und das zeigen Sie ja sehr eindrücklich im Film, auch so die Bedingungen, unter denen Samia trainiert. Als Kind, da sehen wir sie ganz häufig durch die Gassen rennen, am Strand rennen, später dann auch heimlich im Dunkeln, weil sie als Frau in einem zunehmend von Islamisten bestimmten Land nicht rennen darf. Können Sie nochmal die Hürden beschreiben, die Samia, die sie nehmen musste, um überhaupt laufen zu können, und wie sie das dann für im Film auch filmisch in Szene setzen wollten?
Ja, also vielen und mir ja auch war gar nicht bewusst, wir kriegen ja Somalia leider ganz oft nur durch sehr, sehr negative Schlagzeilen mit. Das heißt, die meisten von uns wissen, es ist ein Land, das seit 1990 durch sehr dramatische Phasen geht, von auf und ab, durch Phasen, wo bestimmte Kräfte, bestimmte Clans übernehmen. Dann gibt es wieder Phasen, wo politisch wieder ja mehr an demokratischen Dingen angeknöpft wird. Also es ist sehr, sehr komplex. Und dementsprechend ist es auch für die Menschen ganz, ganz schwer. Es gibt Phasen, wo es stabiler ist. Es gibt Phasen, wo plötzlich wirklich aus dem Nichts wieder schreckliche Attacken passieren. Und natürlich hat man seit Jahrzehnten einen Staat, wo kaum aufgebaut werden konnte. Also soll heißen, diese Menschen, diese jungen Menschen, auch ältere Menschen, die versuchen so gut es geht eben mit dem, was da ist, zu arbeiten, zu leben. Und die trainieren in Ruinen, die trainieren zwischen was auch immer dann eben da ist, die trainieren mit was auch immer sie können. Da ist diese ganze Begeisterung, da ist die Leidenschaft. Aber was wir auch versucht haben in dem Film zu zeigen, ist, dass es umso beeindruckender ist, dass diese Menschen mit gar nichts haben oder sehr, sehr wenig haben und trotzdem unglaublich tolle Leistungen dann doch auch erzielen können. Und das machen sie wirklich eben mit was auch immer sie haben.
Samia ist dann ja auch 2008 in Beijing bei den Olympischen Spielen angetreten. Da wurde deutlich, dass sie nicht wirklich mithalten kann. Im Film nimmt aber diese Zeit eigentlich einen vergleichbar kleinen Raum ein. Warum haben Sie beschlossen, dem eben nur diesen kleinen Platz einzuräumen?
Wir haben überlegt, also wir haben ja überlegt, was ist Samias Geschichte? Und natürlich hätte man jetzt auch diese ganze Geschichte so ein bisschen in diesem Rocky Balboa-Style, also in den Vordergrund stellen, das Athletische. Und dann hätte sicherlich auch vielleicht Olympia eine größere Bedeutung gehabt. Es hatte eine Riesenbedeutung, weil das natürlich für Samia wichtig war. Aber im großen Bogen ihrer Erzählung ist ja das, was wirklich schockierend ist, ist, wie kann es sein, dass eine junge 17-jährige Frau 2008 es schafft, aus wirklich ganz schwierigen Verhältnissen sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wie kann es sein, dass 4 Jahre später die gleiche junge Frau als Flüchtling im Mittelmeer ertrinkt? Und daher war uns klar, wir wollen, so sehr wir natürlich feiern wollen, was Samia, und das war immer das Ziel, Samias Leben auch in dem zu feiern, so tragisch das klingt, was sie mit ihren 21 Jahren alles auch erreicht hat. Aber wir wollten nicht so tun, als ob diese Geschichte also so ein typischer Sportsfilm ist, wo man ja einfach sozusagen so zeigt, wie der Körper gestählert wird und so, sondern es ist ein Aspekt, aber hier kommen natürlich ganz, ganz viele Aspekte noch hinzu, leider.
Leider, genau, denn Sie erzählen ja auch von der politischen Situation im Lande, auch von Samias Flucht. Nun haben wir ja als Zuschauende viele Bilder von Flucht in LKWs und Booten auf dem Mittelmeer im Kopf. Und ich denke mal, für Filmschaffende ist es immer die Schwierigkeit, die Tragweite und die Tragödie zu zeigen, aber gleichzeitig den Menschen ja auch ihre Würde zu lassen. Wie sind Sie in der Hinsicht in der Inszenierung vorgegangen?
Wir haben natürlich versucht, eben Wiederholungen zu vermeiden. Wir haben natürlich versucht, auch die Geschichte so zu führen, dass hoffentlich andere auch aus Situationen funktionieren können. Wir haben ganz, ganz viel Wert auf auch Leichtigkeit gelegt, so blöd das klingt, aber wir haben das sozusagen parallel verwoben. Also die Dramatik auf der einen Seite, aber auch mit dieser tollen Familie, mit diesen tollen Erinnerungen, mit diesem auch tollen Support, den sie hatte. Und das war uns sehr, sehr wichtig, zu zeigen, dass Samia ganz, ganz viel Kraft sicherlich auch aus dem geschöpft hat, was sie hatte. Eine liebevolle Familie, Menschen, die sie unterstützt haben. Und daher war das so ganz wichtig, da die Balance auch zu finden zwischen den Bildern, die wir alle kennen, die wir auch irgendwo natürlich bespielen mussten, weil es die Realität ist. Aber eben gleichzeitig zu gucken und zu sagen, Moment, wie können wir auch für den Zuschauer neue Aspekte schaffen, neue Bilder finden und auch bei Samia bleiben, bei ihrer Geschichte.
Die Szenen, die in Somalia spielen, konnten Sie nicht in Somalia drehen, sondern unter anderem in Kenia haben Sie gedreht. Wie schwierig war das, diese Welt von Samia zu kreieren?
Das war schon eine große Herausforderung. Man hat immer zu wenig Geld, natürlich wie immer. Aber natürlich standen wir vor dieser Herausforderung, wie erschaffen wir Mogadischu, wenn wir nicht in Mogadischu drehen. Und wie immer beim Film sind ganz viele großartige, kreative, unglaublich fähige und talentierte Menschen involviert. Und wir hatten eine fantastische Szenenbildnerin, einen fantastischen Kameramann. Und zusammen haben wir uns sehr, sehr genau angeguckt, also wie sieht Mogadischu aus? Was erzählen wir da genau und wo können wir was finden? Wo können wir mit wenig oder mit dem kleinstmöglichen Aufwand oder mit dem, was uns finanziell eben an Rahmenbedingungen gegeben sind, wie können wir das erzeugen? Und das ist ja das Tolle auch beim Film, dass ja das auch natürlich unser Kerngeschäft ist. Beim Film machen wir ja nichts anderes, außer Geschichten zu erzählen und Welten aufzubauen. Und mal ist es eben etwas sehr Authentisches, wo wir eben sehr versuchen, ja, authentisch und wahrhaftig zu sein. Und andere Male ist es etwas Fantastisches oder was auch immer. Und bei Samia war es natürlich, der Realität gerecht werden zu wollen, also so gut es geht.
Und jetzt gibt es den Film, er ist fertig, kommt ins Kino. Samia, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Filmbildung gibt es an französischen Schulen schon seit den 80er Jahren. In Deutschland steckt der schulische Filmunterricht noch in den Kinderschuhen. Aber französische Vorbilder schwappen auch hier herüber. Zum Beispiel das Filmbildungsprojekt Cinéma Cent Ans de Jeunesse, zu Deutsch Kino 100 Jahre Jugend. Das Projekt soll analytische und praktische Filmbildung verbinden. Und über die Jahre ist es zu einem internationalen Filmbildungsprogramm angewachsen, an dem jährlich bis zu 50 Schulen aus Europa, Afrika und Asien teilnehmen. 4 deutsche Schulen haben beim jüngsten Programm mitgemacht, 2 aus Berlin. Und dort wurden jetzt die Kurzfilme der Berliner Schulen präsentiert. Christian Berndt war im City-Kino Wedding dabei.
Das ist der Hangar. Rat mal, wie viele Flugzeuge hier damals waren. 100. Denkst du wirklich, hier haben 100 Flugzeuge reingepasst?
Die Flughafenmitarbeiterin führt die Kinder über den stillgelegten Flughafen Tegel. Man erlebt die riesigen Ausmaße dieses gespenstisch verlassenen Ortes. Gedreht haben den 10-minütigen Dokumentarfilm Follow Me Kinder der 1. und 2. Klasse der Berliner Heinrich-von-Stefan-Gemeinschaftsschule.
Also mich hat es interessiert.
Mir auch.
Und mir hat es Spaß gemacht, wie wir mit dem Golfkasten
ja,
rumgefahren sind.
Das war richtig cool.
Livia und Willi haben mit ihrer Klasse an dem internationalen in Paris initiierten Filmbildungsprojekt Cinéma Cent Ans de Jeunesse mitgemacht. Jährlich nehmen um die 50 Schulen weltweit teil, von Brasilien bis Südafrika. Auch 2 Berliner Schulen sind unter der Projektträgerschaft der Deutschen Kinemathek mit dabei. Ein Jahr lang haben die Schüler der Heinrich-von-Stefan-Schule unter Anleitung ihres Lehrers Tim Mahnken und der Filmemacherin Maria Mohr Filmunterricht bekommen und am Schluss Follow Me gedreht.
Wir haben jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal teilgenommen und im Rahmen dieses Projektes war das das erste Mal, dass jetzt eben so junge Kinder auch teilgenommen haben. Also jetzt waren es zum ersten Mal 6- und 7-Jährige.
Die 2. Teilnehmerschule aus Berlin ist die katholische Schule Liebfrauen. Schon seit 10 Jahren ist sie dabei, jeweils mit der 11. Klasse. Die Lehrerin Julia Crivani leitet die Filmkurse gemeinsam mit dem Filmemacher Ralf Etter. Crivani erklärt, die Kurse bauen überall auf den gleichen Grundlagen auf.
Da wird dann also sozusagen in Paris eben immer von Filmwissenschaftlern werden dort also Themen festgelegt. Zum Beispiel ist es in diesem Jahr das andere, das fremde Filmen. Und dann werden sich die Schüler ein Jahr lang mit diesem filmischen Thema beschäftigen. Material wird bereitgestellt von Paris aus, Filmausschnitte, die diese Thematik behandelt. Und am Ende des Ganzen steht ein Kurzfilm von 10 Minuten.
Der schließlich auf einem Festival läuft. Hier können sich die teilnehmenden Schulklassen treffen und mit Filmschaffenden austauschen. Das Festival des Jahrgangs 2023/24 hat in Lissabon stattgefunden und die Vorgabe lautete außerdem Dokumentarfilm.
Das war für die Schüler vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie natürlich immer sehr gerne auch kleine Drehbücher schreiben und Schauspielern und Regie führen und jetzt natürlich nicht so stark gestalten mussten, sondern sehr stark beobachten. Und ich denke, dass sie sich selber eben da auch manchmal als die Fremden gefühlt haben, die in Bereiche eindringen und etwas beobachten, was ihnen unbekannt ist.
Zum Beispiel im Film Passerelle über die gleichnamige Fußgängerunterführung in West-Berlin, in der letztes Jahr ein Tischtennisturnier veranstaltet wurde. Auf die Idee für den Film war Schülerin Lena Hillebrand gekommen.
Als Hilfestellung wurde uns gesagt, die Veränderung eines Ortes zu beobachten. Und das war eben dort sehr stark gegeben, einfach weil dieser Ort vorher total ungemütlich, dreckig, einfach nicht schön war. Und durch dieses Tischtennisturnier wurde das gereinigt, diese ganzen Tischtennissachen aufgebaut mit Musik und Licht. Und das war einfach eine unglaubliche Veränderung. Und danach sind wir nochmal hingegangen, um das danach zu dokumentieren. Und da hat sich tatsächlich wieder alles zurückgewandelt. Also es war wieder genauso dreckig wie vorher. Und das war so ein bisschen das Zentrum unseres Filmes.
Der Film kam bei der Vorführung an. Auch die Filmwissenschaftlerin an der Internationalen Filmschule Köln, Bettina Hensler, findet ihn gelungen.
Der Film schafft es, die Atmosphäre dieses Orts einzufangen. Ganz tolle, auch ästhetisch sehr schöne Einstellungen und gleichzeitig sehr viele Momente einzufangen, die uns das Leben dort erzählen.
Hensler hat das Projekt Cinéma Centre de Jeunesse ursprünglich aus Frankreich nach Deutschland geholt.
Das Besondere an dem Ansatz ist eben, dass da nicht Themen im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich ästhetische Fragestellungen. Und die Schülerinnen und Schüler arbeiten damit wirklich an den Gestaltungsmöglichkeiten des Films und haben dann die Möglichkeit, in ihrem gemeinsamen Abschlussfilm ihre eigenen Themen einzubringen, aber mit den Fähigkeiten, die sie sich angeeignet haben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, dass dahin geführt wird, indem sie sich Filmausschnitte tatsächlich aus der gesamten Filmgeschichte anschauen.
Diesen Ansatz vermisst Hensler in der deutschen Filmbildung, wo man zu stark auf den Gegenwartsfilm und standardisierte Filmkunst fokussieren würde.
Also ich finde, dass sich die Filmbildung zu stark orientiert an dem, was man glaubt, die Kinder und Jugendlichen interessiert und was sie kennen und was sie sehen wollen. Und man zu wenig in die Richtung geht, ihnen genau das zu zeigen, was sie nicht kennen, was aber ihnen tatsächlich andere Möglichkeiten eröffnet.
Das hat auch damit zu tun, dass die Filmförderung in Deutschland viel zu einseitig auf die Produktion und viel zu wenig auf die Filmbildung konzentriert ist, sagt Hensler. Es sei ein Kampf gegen Windmühlen, ein filmästhetisches Umdenken hin zu kreativerer Filmkunst in Deutschland zu erreichen. Aber wenn man hier im City-Kino Wedding die filmischen Resultate dieses französischen Bildungsansatzes sieht, kann man sagen, der Anfang ist gemacht.
Christian Berndt über das Programm Cinéma Centre de Jeunesse. Gerade gab es in Berlin eine Präsentation von Kurzfilmen von zwei Berliner Schulen. Es war der Film, der im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes mit großer Spannung erwartet wurde. Megalopolis von Francis Ford Coppola. Seit Anfang der 1980er hat Coppola an dem Projekt gearbeitet und es schien nie so recht fertig zu werden. Coppola hat Schauspieler ausgetauscht, immer wieder auf neueste Technologie gewartet und dann auch noch nach Finanzierung gesucht. Coppola hat schließlich noch Teile seines Weinberges verkauft. 120 Millionen Dollar hat das Werk letztendlich gekostet. Und nun ist es soweit, es kommt bei uns ins Kino. Im Studio sitzt jetzt Anke Lewicke und ich kann mich, Anke, noch an die Pressevorführung in Cannes erinnern. Die war nämlich ein bisschen außergewöhnlich. Die fand nicht im Festivalpalais statt, sondern in aller Herrgottsfrühe mussten wir uns im Yachthafen einfinden. Dann wurden wir in Shuttlebussen zu einem hochmodernen Cineplex außerhalb von Cannes kutschiert. Denn, das wo so hieß es, Coppola wollte die perfekte Vorführung. Anke, irgendwie war der Ausflug dann auch die richtige Einstimmung für den Film, oder?
Ja, das war ein seltsamer Trip, auch ein bisschen unwirklich, wie der Film letztlich auch. Also es geht in dem Film ja um Architekten, der seine Visionen verwirklichen will. Und wir sind dann in einen Cineplex gekarrt worden, wo sich ein Architekt auch ausgetobt hat. Also das ist doch so ein wabenartiges, organisches Gebäude gewesen. Und dann kam man in so ein Zwielicht rein und dann musste man durch einen Säulengang. Also man könnte schon von so einem Kinotempel sprechen. Das war dann eben die richtige Einstimmung, weil der Film verlegt ja im Grunde das antike Rom in ein New York der Zukunft, auch wenn der Schauplatz dann New Rome heißt. Und es geht doch dann erstmal los mit so einer Orgie, ne? Mhm. Die im Techno-Club. Also Menschen koksen, tanzen, lecken sich gegenseitig ab. Seltsames Outfit tragen sie, also so moderne Tunikas, Frisuren altrömisch hochgesteckt, die Männer so Lorbeerkränze um den Hals. Und wenn die Kamera nach draußen geht, entdeckt man auch überall antike Spuren, also Säulengänge, in Stein gemeißelte Löwen und Adler. Und in Cannes hat dann ja Francis Ford Coppola auch gesagt, dass das Römische Reich in vielerlei Hinsicht Vorbild für die USA war, nicht nur was die Architektur betrifft, sondern auch die Idee der Republik. Man habe eben keinen König mehr gewollt, sondern den Senat gesucht.
America was founded on the ideas of the Roman Republic,
We didn't want a king. Rome didn't want a king. So they invented a new form of government called the Republic, with the Senate and with Roman law and with all of the things which we embrace. We even built our cities to look like Rome.
Ja, und dieser futuristische Hintergrund ist dann, da wird dann eine ganz komische Geschichte erzählt. Es geht um einen Architekten, der will in dieser verkommenen Stadt was Neues erbauen. Sein Widerspieler, der auch Cicero heißt, der Architekt im Übrigen Caesar, will aber das alte Stadtbild erhalten. Also es geht wie im antiken Rom zu. Es geht um Intrigen, Machtkämpfe, die auch mit Messerchen ausgetragen werden und. Und die Bilder haben für mich schon was Soghaftes gehabt, aber die Geschichte ist an mir vorbeigerauscht.
Lustig, dass du eben sagtest und, weil wie fasst man diese Geschichte dieses Werkes eigentlich zusammen? Hat ja irgendwie einen Bilderrausch, aber so einen Rausch, der auch irgendwie was Aggressives, Aufdringliches hat, oder?
Ja, jede Einstellung will sich ja wirklich so förmlich überbieten. Also immer noch einen drauf. Es gibt schon viel zu sehen, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass dieser Ort überhaupt gar keine Wirklichkeit oder keine Gegenwart entwickelt. Es spielt alles in einem luftleeren Raum für mich. Und man kann ja nun sagen, ja, für Francis Ford Coppola ist die Leinwand das Spielfeld. Und für den Architekten Caesar im Film ist es eben die Architektur. Also da gibt es schon eine Parallele. Aber Francis Ford Coppola kommt dann letztlich nicht hinterher. Da bleibt der Film ist in so einer Endlosschleife einfach stecken geblieben. Und trotzdem spürt man die ganze Zeit, dass Coppola von einer Utopie erzählen wollte. Also dieser Architekt arbeitet ja mit diesem Material Megalon, was so dehnbar ist, organisch. Und die Bautenmodelle haben dann ja sowas Frank Gehry-haftes. Die sind gar nicht so zu fassen, haben nichts Geometrisches, bilden so keine Räume. Das sind kühne Entwürfe, aber mir fehlt so ein bisschen, für welche Gesellschaft sind sie eigentlich gemacht?
Ja, in Cannes hat Coppola ja gesagt, dass er beim Drehen überrascht war, wie sehr Film von der aktuellen Politik eingeholt worden sei. Wie das Römische Reich sei, auch die USA am Untergehen, würde sich selbst abschaffen, das hat er gesagt.
But I had no idea that the politics of today would make that so relevant, because what's happening in America, in our republic, in our democracy, is exactly how Rome lost their republic thousands of years ago.
Soweit also Francis Ford Coppola. Aber von dem, was du eben sagtest, Anke, schafft der Film es nicht so richtig, irgendwie eine Gegenwärtigkeit zu entwickeln, oder?
Nee, man kann natürlich die Parallele zum Untergang der USA ziehen, aber die ist doch ein bisschen banal und auch plakativ. Also das funktioniert nicht. Und vielleicht ist das ja auch ein Film über die Zeit, weil wir haben ja noch nicht erwähnt, dass dieser Architekt auch die Zeit für eine Zeit lang anhalten kann. Also es kommt so ein Fantasy-Moment mit rein. Und ich finde, der Film ist auch seltsam aus der Zeit gefallen. Mich erinnert er ja an so 1990er-Filme, eher so an Wall Street. Der hat so was Hochglänzendes, dann auch die Tricks, mit denen er arbeitet. Immer mal wieder sind die Bilder dreigeteilt oder dann kommen so Zeitungsausschnitte so reingedreht. Das ist total altmodisch, das passt alles nicht. Und trotzdem glaube ich ja irgendwie, dass es der Film ist, den Coppola machen wollte.
Und er hat sich wirklich abgearbeitet an diesem Film. Können wir festhalten, dass man sich auch selber an diesem Film, egal wie man ihn findet, abarbeiten kann?
Ja, auf alle Fälle. Du kannst ja dann immer wieder Parallelen zu Coppolas früheren Filmen ziehen. Also die Künstlichkeit von New Rome hat ja auch was mit der Künstlichkeit von Las Vegas in One from the Heart zu tun. Und dann eben dieser Caesar, diese getriebene, paranoide Figur, begegnet man immer wieder bei Coppola. Und das ist ja auch eine Art alter Ego. Man sieht ihn dann ja auch, wie er seine Sachen verkaufen kann. Da kann man sich auch vorstellen, wie Francis Ford Coppola über 50 Jahre seine Projekte immer wieder verkauft hat, diese Energie. Und vielleicht wissen beide eben, dass zum Großen auch manchmal das Scheitern gehört.
Anke Lewicke über Megalopolis, den Film von Francis Ford Coppola. Ab Donnerstag können Sie den im Kino erleben. Wie steht es um die Filmförderung in Deutschland? Eigentlich soll das neue Filmförderungsgesetz, kurz FFG, ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten. Und es wird nun Ende September erstmals im Bundestag beraten. Als Claudia Roth und das BKM am Rande der Berlinale im Februar erste Eckpunkte vorstellten, da gab es viel Lob von Produzenten und viel Kritik von Kinoverbänden und Kinoverleihern. Nun geht es in die heiße Phase. Auf der Filmkunstmesse Leipzig saßen in dieser Woche Politiker und Branchenvertreter auf einem sogenannten politischen Panel und haben Stellung genommen zum Thema, welchen Wert geben wir Film, Kino und ZuschauerInnen? Jörg Taschmann war mit dabei. Jörg, Einiges ist ja schon in den letzten Monaten diskutiert worden. Reden wir mal vom Geld. Woher kommt in Zukunft das Geld für den deutschen Film?
Ja, also da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten. Da ist ganz zentral natürlich die Filmförderungsanstalt, abgekürzt FFA. Und die speist sich aus einer Filmabgabe. Also jedes Kino, jeder Verleiher, aber auch die Home-Video-Branche und das Fernsehen, die müssen eben Geld bezahlen. Also wenn wir ins Kino gehen, ein Teil davon geht eben an die FFA. Und die soll nun ausgebaut werden, zentraler werden. Und die unterstützt eben Filme nicht nur im Drehbuch- und Treatment-Bereich, sondern eben auch in der Produktion, damit ein Film überhaupt hergestellt werden kann. Aber eben auch im Verleih und bei den Kinos. Und daneben gibt es dann noch eine sogenannte kulturelle Filmförderung. Die ist beim BKM angesiedelt und wird aus Steuermitteln finanziert. Und neu ist eben geplant ein Steueranreizmodell, 30% soll das betragen. Das ist überfällig in Deutschland, weil es gibt es überall um uns herum. Das bedeutet, dass ein Produzent automatisch von seinem Gesamtbudget 30% vom Staat bekommt. Und neu geplant ist eine sogenannte Investitionsverpflichtung, die soll in etwa 20% betragen. Das heißt, dass alle Streamingdienste und TV-Sender von ihrem Nettoumsatz Geld abgeben müssen. Und das müsste direkt dann wieder ins deutsche Kino investiert werden. Also Netflix und Co. sollen endlich auch Geld dafür bezahlen, dass deutsche Kinofilme entstehen.
Ja, nun ist es so, dass die verschiedensten Gruppen in der Filmbranche drängen, dass das neue Filmgesetz kommt. Warum ist es so wichtig für die deutsche Filmbranche?
Na, erstmal ganz banal, das alte läuft aus Ende des Jahres und dann weiß man nicht so genau, wie es weitergeht. Und natürlich brauchen Produzenten, aber auch Verleiher und Kinos eine Planungssicherheit. Und man muss auch ganz klar sagen, Deutschland ist derzeit international nicht wettbewerbsfähig, weil alle anderen europäischen Länder haben eben das um uns herum. Und ein Beispiel, im Westen nichts Neues. Eine Netflix-Produktion ist in Tschechien gedreht worden, weil in Tschechien gab es eben Geld für Netflix. Das Boot, eine deutsche Produktion von Sky, ist auch in Tschechien teilweise gedreht worden. Und kürzlich lief Alien Romulus im Kino, dann habe ich plötzlich die Budapester Metro da drin entdeckt. Also der ist in Ungarn gedreht worden. Und weil es in all diesen Ländern eben diese Steueranreize gibt. Und zufrieden mit diesen neuen Ideen sind vor allem die Produzenten. Und da habe ich Björn Böning, den Geschäftsführer der Produzentenallianz, gefragt, worauf sich eigentlich sein Optimismus begründet.
Der beruht darauf, dass die gesamte Bundesregierung, SPD, FDP und Grüne, einschließlich der Opposition, CDU, CSU, gesagt hat, wir wollen jetzt eine strukturelle Filmreform in Deutschland, damit Wachstum und Beschäftigung realisiert werden können, und zwar in Deutschland, nicht in anderen Ländern. Und gleichzeitig auch die Geschichten aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft in Deutschland auf der großen Leinwand erzählt werden. Was kann es Schöneres geben, dass eine große Einigkeit da ist? Und deswegen bin ich zuversichtlich.
Eine große Einigkeit, das sagt Björn Böning, Geschäftsführer der Produzentenallianz. Jörg, herrscht jetzt bei der Filmbranche wirklich große Einigkeit? Wie sieht's mit der Kritik aus?
Ja, das hat mich sehr erstaunt, dass da plötzlich auf dem Podium eine relative Harmonie herrschte. Zum Beispiel auch von Christian Breuer von der AG Kino Gilde. Die waren ja sehr, sehr kritisch, dass man das Kino gar nicht mitbedacht hatte. Er wirkte aber sehr viel zufriedener und sagte mir eben auch, dass die Kinos jetzt plötzlich mehr Mittel aus der kulturellen Filmförderung bekommen werden. Er kämpft noch mit der AG Kino um das Zukunftsprogramm Kino. Da konnten Kinos eben Investitionsmittel bekommen. Das soll erstmal komplett gestrichen werden. Dann sind eigentlich nur noch die Verleiher sehr, sehr unzufrieden. Hören wir mal, was Gesine Mannheimer, die Geschäftsführerin der AG Verleih, zu sagen hat.
Wir haben eigentlich gedacht nach der Ansage von Frau Roth, dass wirklich die Auswertung der Verleih ganz anders in allen Stufen mitgedacht wird. In absoluten Zahlen, wenn man das jetzt hochrechnet, was danach für Verleih zur Verfügung steht, ist einfach effektiv weniger da. Wir wissen nicht in der kulturellen Filmförderung nach wie vor, das stehen immer diese 2 Millionen im Raum, aber ob die am Ende wirklich da sind oder ob das jetzt eher so ein Versprechen ist, muss man sehen. Und dass wir natürlich beim Steueranreizmodell, was wirklich ein Gamechanger sein könnte, weil man einfach verlässlicher auch deutsche Filme ins Kino bringen kann. Dass Verleih dort jetzt heute rausgenommen wurde, auch nochmal explizit, ist natürlich schon so ein Zeichen, was entgegen dem geht, was mal die ursprüngliche Zielsetzung war.
Gesine Mannheimer, Geschäftsführerin der AG Verleih. Jörg, was bedeutet weniger Geld konkret für Verleiher, für die Sichtbarkeit des deutschen Kinos auf deutschen Leinwänden?
Na, wir kennen das ja alle, dass wir gefühlt immer das Gefühl haben, es gibt viel zu viele Filme, die gefördert werden dann sind die irgendwie nicht sichtbar. Und man möchte in Zukunft 35 Millionen Zuschauer nur für deutsche Filme erreichen. Das erscheint mir sehr utopisch im Übrigen als Zahl zu sein. Und das Problem ist, die Verleiher werden eben nicht stärker finanziell entlastet. Und europäische Förderprogramme wie Media, die sind viel unbürokratischer. Und es ist eigentlich für einen deutschen Verleih lukrativer, eine internationale Koproduktion ins Kino zu bringen, weil er dafür schneller und leichter Geld kriegt, als einen deutschen Film ins Kino zu bringen. Und das ist natürlich irgendwo kontraproduktiv.
Wird denn das Filmgesetz so kommen wie geplant und spielen dann auch die Länder mit? Was meinst du?
Na, dieses Steueranreizsystem, diese 30%, das greift ja ein bisschen in diese Länderförderung ein. Darüber haben wir jetzt natürlich noch nicht geredet. Es gibt natürlich eben noch diese regionale Filmförderung. Und die finden, diese 30% sind viel zu hoch, weil sie ihr Budget eben auch belasten. Und da besteht die Befürchtung, dass das noch verwässert wird. Und das ist nämlich zustimmungspflichtig im Bundesrat. Und die Streamer und die TV-Sender, die wollen natürlich keine 20% bezahlen. Die bieten großzügig 5% an. Wenn es da noch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, verschiebt sich das alles. Und persönlich glaube ich eben, dass am 01.01.2025, und das sehen viele Beobachter so, noch nicht alles fertig sein wird. Nicht alle Teile werden schon abgesegnet sein. Und dann gibt es in Deutschland natürlich zurzeit eh eine politische Unsicherheit. Wir wissen ja gar nicht, wie lange diese Regierung wirklich noch im Amt ist. Und wenn sich das bis zum nächsten Halbjahr 2025 verschiebt, muss die noch im Amt sein, damit das wirklich auch alles so eintreten kann, wie das zurzeit gewünscht ist. Also vieles an diesem Gesetz finde ich gut, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen. Aber es ist alles noch nicht wirklich spruchreif, weil noch sehr, sehr viele Fragezeichen da stehen. Aber wenn das so durchkommt, wäre das ein großer Fortschritt natürlich fürs deutsche Kino. Weil wenn man mehr Geld hat, kann man natürlich auch wettbewerbsfähiger sein. Aber dann braucht es natürlich auch bessere Drehbücher. Also da sind natürlich dann auch wieder andere Sachen mit im Spiel.
Jörg Taschmann, über das neue Filmfördergesetz, das eigentlich ab Januar 2025 in Kraft treten soll. Aber wir haben eben gehört, wir werden die Entwicklung wohl weiter auch beobachten. Vielen Dank. Mitte der Woche kam die Nachricht, einer der begehrten Studenten-Oscars geht wieder nach Deutschland. An den Regisseur Jens Georg, Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, für seinen halbstündigen Kurzfilm Kruste. Damit reiht sich Georg ein in eine renommierte Reihe deutscher Student Academy Gewinner. Zu ihnen gehören auch Alex Schad, Ilka Czatak, Katja von Garnier und Wolfgang Becker. Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, neben Kruste gibt es in der Kategorie Spielfilm noch zwei weitere Gewinner, einen aus Tschechien, einen aus South Carolina in den USA. Wer von den dreien Gold, Silber oder Bronze bekommt, das wird bei der Verleihung Mitte Oktober bekannt gegeben. Mehr erzählt uns jetzt aber der Gewinner selbst, Jens Georg. Guten Tag.
Hallo.
Ja, es war ja nicht so, dass Sie im Saal in Los Angeles saßen, als die Nachricht verkündet wurde. Wie haben Sie davon erfahren und ja, wie real fühlt sich das an jetzt ein paar Tage später?
Also zuallererst fühlt es sich immer noch nicht wirklich real an. Ich weiß noch nicht mal, ob es sich dann real anfühlt, wenn ich das Ding mit dem Team in den Händen halten darf. Aber erfahren habe ich es erstmal über so eine Mail, so eine sehr ominöse Einladung für einen Zoom-Call war. Und da war dann schon so ein bisschen, vielleicht. Und dann wurde es in diesem Zoom-Call verkündet. Und man saß dann da mit den Regie-Teams der anderen beiden Filme. Und man konnte so mit den beiden anderen Teams sich gemeinsam freuen. Das war irgendwie eine sehr schöne Erfahrung.
Insgesamt gab es in diesem Jahr 2683 Einreichungen von 700 Studieneinrichtungen aus aller Welt für alle vier Kategorien. Aber das ist viel. Dagegen muss man sich ja erstmal durchsetzen. Was hat Sie dazu veranlasst, es zu versuchen?
Ich sehe das Ganze immer sehr neutral. Ich reiche einfach ein. Man weiß nie. Also ich habe einen sehr guten Kumpel, der auch Filmemacher ist, der mir immer gesagt hat, Filmeinreichungen muss man immer betrachten wie den Müll runterbringen. Einfach machen, davor und danach sich nicht anders fühlen, sondern es einfach als so tägliche Routine sehen. Und so war das auch mit dieser Bewerbung. Also ich habe da nicht eine große Emotionalität reingesteckt. Die wuchs dann immer mehr, als dann eben Halbfinale und Finale kam. Aber trotzdem versucht man so innerlich ruhig zu bleiben.
Verstehe, also gar nicht weiter drüber nachdenken. Dann erübrigt sich vielleicht auch die nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem. Es gab eigentlich immer seit 1981 einen Preis für die beste ausländische Arbeit. Aber seit 2 Jahren werden die Auszeichnungen nicht mehr getrennt nach US-amerikanischen und internationalen Produktionen. Erhöht das den Druck nochmal?
Also mich freut es auf jeden Fall. Also ich finde den Grundgedanken einfach schön, dass es nicht getrennt wird. Weil ich glaube, dass der internationale Film sich überhaupt nicht zu verstecken braucht. Als höheren Druck habe ich das nicht empfunden. Nee, eigentlich nur eher als Bereicherung von Möglichkeiten des Austausches, die jetzt vielleicht kommen.
Es ist ja interessant, deutsche KandidatInnen haben in den letzten Jahren immer wieder gut abgeschnitten bei den Studenten-Oscars. Ist das in der Hochschule bei Ihnen ein Thema? Gibt es da eine These, warum das so ist?
Wir bei uns an der Uni haben das nie zu einem Ziel oder zu einem Druck gemacht, da jetzt irgendwie ausgewertet zu werden, gerade bei den Studi-Oscars. Ich glaube, uns wird eben viel vermittelt, dass es die verschiedensten Möglichkeiten gibt, den Film ranzubringen und dass das eben auch eine Möglichkeit ist. Und was uns zumindest vermittelt wird, ist eher zu gucken, was ist die Nische, der Ort, wo man sich mit seiner Handschrift am konsequentesten platzieren kann. Da bin ich der Schule auch sehr dankbar, dass da nie irgendwie so gesagt wird, ihr müsst das und das jetzt bedienen, weil das und das eben angesagt ist, sondern ey, ihr seid so und so. Was ist euer Platz in dieser Filmlandschaft? Das fand ich sehr angenehm an der Filmuni.
Und Ihr Film hat eine sehr klare Handschrift. Es geht darin um einen 12-jährigen Jungen, der in den Sommerferien mit seiner Schwester und seinem Vater aufs Land zu seinem Opa fährt. Und ja, es ist klar, es wird bis zum Ende der Ferien eine Art Familieninitiationsritus geben. Er soll nämlich eine große Wunde produzieren, die dann zur Narbe wird. Denn, so steht es an der Wand geschrieben, Narben machen stark. Und man sieht sehr deutlich, Vater und Opa haben sehr viele Narben. Was hat Sie an der Geschichte gereizt, dass Sie gerade daraus Ihren Abschlussfilm gemacht haben?
Es war auf jeden Fall ein Prozess. Also die Metaphern waren manchmal erstmal da und dann habe ich mir erarbeitet, was mir mein Unterbewusstsein sagen wollte. Und ich glaube, jetzt so rückblickend kann ich sagen, dass es irgendwie sehr schön ist, dass wir da irgendwie im Team etwas sehr Spezifisches gefunden haben mit den Narben, was sich aber eben auf so viele gesellschaftliche Drucksituationen vielleicht übertragen lässt und sich vielleicht universell anwenden lässt, ja.
Ja, dann ist es so, dass wir häufig als Zuschauende in der Perspektive von Fabi sind, dem 12-jährigen Jungen, an den der Vater und der Opa große Erwartungen herantragen. Er soll jetzt irgendeine Mutprobe machen, er soll sich eine Wunde zuführen, er soll in diese klapprige Achterbahn steigen, von der er denkt, ist das bescheuert, da komme ich doch nicht lebend raus. Und er macht's nicht. Seine Schwester hingegen, die ist total Feuer und Flamme, steigt ein. Vater und Opa sind auch total stolz, weil sie sagten, es ist universell übertragbar. Trotzdem haben es Jungs diesbezüglich vielleicht doch auch noch mal schwerer.
Ja, ich kann natürlich, ich bin als Junge so aufgewachsen, bin jetzt ein Mann. Ich kann nur von dieser Erfahrung von mir sprechen, wie es eben ist, dann heranzuwachsen und so gewisse Männlichkeitsinitiationen durchzumachen, beispielsweise im Fußballverein oder so. Und deshalb kann ich eben davon nur sprechen. Ich glaube, an meiner Position wäre es jetzt vermessen zu sagen, dass es für Jungs schwerer ist. Ich glaube, es ist anders. Zumindest Fabi in seiner Position als älterer Bruder hat dann natürlich, also so ist es eben geschrieben, natürlich auch um so eine gewisse Fallhöhe auch zu erzeugen. Er ist dann da irgendwo so ein bisschen der Thronfolger vielleicht und das erhöht dann den Druck.
Der Tonfall im Film ist makaber, teilweise surreal, überzeichnet. War Ihnen von Anfang an klar, das ist der Tonfall, den es braucht, um die Geschichte zu erzählen?
Also Kameramann Lasse Frobese und ich haben uns von Anfang an ausgemacht, dass wir sehr nah an Fabi sein wollen und dass diese subjektive kindliche Perspektive auch viele tonale Herausforderungen mit sich bringt. Aber es war ein Prozess, bis spät in die Postproduktion hinein. Ich habe das Material sehr intensiv schon gesehen und es war sehr schön, immer wieder neue Leute dazu zu bekommen, die neue Impulse für den Film gesetzt haben, auch tonal, um da immer wieder nochmal fein zu schleifen. Also ich glaube, wir hatten ein Ziel schon und dann dahin zu kommen, diese tonalen Switches zu manövrieren, war sehr viel handwerkliches Können auch des Teams. Dafür bin ich sehr dankbar.
Um nochmal auf die Preisverleihung zurückzukommen, es ist jetzt ein bisschen wie bei der Sportberichterstattung. Die Frage, wird es Ihnen reichen, auf dem Treppchen zu stehen oder wollen Sie jetzt auch Gold gewinnen?
Nein, also das Wichtigste, was für mich in dieser Veranstaltung ist, ist, dass wir mit sehr vielen Leuten im Team da sein können, dass man sich gemeinsam irgendwie in den Arm nehmen kann, weil wir haben uns zum Teil 2 Jahre nicht gesehen, dass wir sehen können, wie unglaublich groß jetzt diese Kids geworden sind mittlerweile. Und alles, was dazukommt, ist nice to have. Also ich beschwere mich nicht, wenn Gold kommt. Aber ich sehe es nicht ein, dass dieser tolle Moment dann durch irgendwas getrübt wird.
Und die Verleihung, die findet statt in London am 14. Oktober. Wir drücken die Daumen. Kruste heißt der Film. Und ob er bei den Studenten-Oscars Gold, Silber oder Bronze gewinnt, das entscheidet sich dann bei der Verleihung. Sie können den Film aber auch jetzt schon sehen, und zwar in der Dreisat-Mediathek. Vielen Dank fürs Gespräch, Jens Georg.
Vielen, vielen Dank.
Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.